Gut, dann bitte ich die drei nächsten Referenten auf das Podium. Es werden jetzt drei Bringmitarbeiter in einen Gemeinschaftsvortrag. Wir haben dieses Jahr jetzt mal versucht, ein wenig anders zu machen, einen nicht fliegenden Wechsel, sondern zu sagen, wirklich gemeinsam einen Vortrag vorzubereiten. Ziel ist es, aufzuzeigen. Wir haben jetzt viel über Helden gesprochen, über den gesamten Stall, wie es aussieht. Und nun möchten wir anhand eines Fallbeispiels uns ansehen, was sind die Ursachen? Was spielt die Fütterung, was spielt die Haltung, was spielt die Clanpflege für eine Rolle? Gibt es Zusammenhänge? Gibt es hier einen Kreislauf, der uns dann zeigt, die Probleme aufzeigt? Oder ist es ausschließlich eine Art oder eine Weise, die auf die Clangesundheit einwirkt? Ich bitte nun die drei Mitarbeiter, Melanie Reger, Stefan Juth und Stefan Winkler, den Vortrag vorzubringen. Also wir werden jetzt diese drei Vorträge gemeinsam hören und werden dann anschließend zur Diskussion gehen. Bitte schön an euch das Wort.
Einen Moment warten wir noch, wir müssen noch schneller die Präsentation starten.
Einen schönen guten Morgen auch von unserer Seite, von Melanie, von Stefan zu mir. Ich kann mich zurückerinnern, vor 10 Jahren bin ich auch schon hier gestanden und habe da über Hüftseparation gesprochen. Wenn man will, bin ich jetzt eine Stufe nach oben gekommen, und zwar auf den Laufgängen in der Stalle. Und das ist auch das heutige Thema unserer Präsentation, praktisch das Tierwohl im Blick. Und wir haben eben den Fokus auf die Dauer. Jetzt vorab, bevor die Melanie mit dem Vortrag beginnt, seht ihr hier auf der Leinwand einen QR-Code. Jetzt bitte mal alle das Handy raus. Dürfen auch die Schüler machen. Die Verantwortung übernehme ich in diesem Fall, wenn die Lehrer sagen, die müssen drin bleiben. Und scannt mal bitte schön diesen QR-Code ab. Wir haben im Laufe unseres Vortrages einige Fragen an euch. Und die erste Frage ist, mit wem habt ihr es eigentlich hier zu tun? Uns interessiert immer, wer hier ist. Wir vermuten viele Landwirte, wir haben Vertreter aus der Politik, auch Vertreter von Firmen und so weiter. Deswegen scannt mal bitte ab und dann schauen wir, ob das funktioniert. Die Umfrage ist völlig anonym. Wenn wir jetzt die Umfrage starten, dann solltet ihr auswählen können, welcher Berufsgruppe ihr angehört. Funktioniert das so? Bitte ein kurzes Handzeichen. Okay, bei einem funktioniert es. Vielleicht muss der dir sagen, auch die Leute zu Hause, die über Zoom zugeschaltet sind, dass bei denen funktioniert.
Gut, ja.
Okay, ich sehe, dass 166 Leute jetzt im System sind. Es haben 106 abgestimmt. Rechts unten steht eben Senden. Bitte auf Senden drücken. Und damit können wir in Kürze sehen, wer alles hier ist. Die 81% haben abgestimmt. Mit dem lassen wir es einmal als Vorbasis gut gehen. Und dann schauen wir gleich, wer alles hier ist. Also, wie vermutet, der Großteil Landwirte, auch viele Studenten, Tierärzte, Lehrer, Vertreter aus der Politik, Berater, dann auch noch die Vertreter von Bauernhofen und Inspektorat und so weiter. Okay, das scheint zu funktionieren. Vielen Dank dafür. Und ich übergebe das Wort jetzt an meine Kollegin Melanie, die dann mit unserem Vortrag beginnen wird. Dankeschön.
Vielen Dank, Stefan. Anna, ein herzliches Hallo von mir. Wir haben uns gedacht, wir machen den Vortrag gemeinsam. Im Programm steht es ein bisschen anders, damit ihr einfach ein bisschen, ja, eine Auflockerung habt und das nicht so, oh Gott, jetzt klingelt doch mein Handy, Entschuldigung. Aber da muss ich fast dran gehen, diese Bauerlehrmenschen. Zeig mir, du anzweifeln. Zeig mir, wenn ich bitte. Melanie Leger, Verwaltungssekretär, danke schön, hallo. War sie ja ganz schlecht.
Hallo,
Ahoi, Franz, grüß dich.
Grüß dich, Herr Herzler.
Ja, gut, und ihr? Macht das?
Sterbe die oder weil?
Ja, ja, wie einem halt.
Bist du auch am Streik für die deutschen Bauern?
Nein,
nein. Ich bin schon bei Instagram.
Bei
Instagram,
ja, bei Instagram, aber.
Ah, wie ist die letzte Zeit so gegangen?
Ja, Weihnachten ist auch zu viel, aber man lernt nie drauf, gell?
Ja, wir haben schon auch ein Vogels. Weihnachten muss gut gewesen. Du hast ja ein großes Problem. Meine Frau, die Annalisa, die gefällt mir allerlei gar nicht.
Okay, was
halten
Sie
gefällt Ihnen? Ja, was, die Farbe gefällt mir schon. Aber Schuss, so wie sie sich halt benimmt im Stall, gefällt mir allerlei gar nicht. Sie frisst nicht und will es. Ach, ich will sie auch schon mal was kosten. Kann.
Okay,
darf ich
fragen, was die
gekälbert hat? Ah? Was, wenn sie gekälbert hat?
Ja. Oh.
Ich habe jetzt die erzählt. Ja, ja. Ja, weiter so. Ja, so wenn ich jetzt genau rechne. 60 Tage, zwei Monate. Ja, so etwas hat sie gefilmt.
Und hat sie noch andere Probleme?
Ja, weißt du wohl, was die Damen erlangt, die so Probleme haben. Hey, weißt du wohl, manchmal hat sie ein bisschen mit den Zellen und dann hat sie es grimmen. Und weißt du wohl, im Buckel steht sie auch, von wenn sie hergeht, sind sie so stark dahin. Weißt du wohl, wie es also ist.
Okay. Ich glaube, vom Telefon können wir da jetzt schlecht etwas.
Man kann es ja über Zoom machen.
Zoom ist heute. Nein, ich glaube, das ist besser. Ich einfach mal bei dir vorbei, dann schauen wir direkt die Kur an. Ah, also sprich, ist es nicht.
Du nimmst bei mir den Stall, wir sind ja bei der Aufnahme. Ja, dann bin ich da, dort wieder weg. Wenn dein Kind schlafen?
Ja, bin ich gleich, oder?
Okay, wenn du morgens, ja, dann werde ich schon mit dir, ich will zwar nur noch Kaffee, aber nein, werde ich schon schlafen.
Ach, na, bis gleich.
Ja, ja, na, fertig.
Fertig. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Schock angehabt. Das war natürlich geplant. So oder so ähnlich laufen natürlich viele Telefonate bei uns ab. Landwirte rufen uns an, entweder mit einem Herdenproblem oder mit einem Einzeltierproblem. Und am Telefon sind die meisten Dinge dann natürlich nicht zu klären, ist ganz klar. Wir müssen mal vor Ort hinfahren, uns die Kur anschauen. Und ich denke, das machen wir jetzt zusammen. Dann nehme ich euch mit. So, dann sind wir beim Franz im Stall. Und das ist die Annalisa, die eben die beschriebenen Probleme hat. Jetzt, wenn ich in Streit komme, schaue ich mir einfach mal in Ruhe alles an. Ich schaue mir natürlich die Tiere an, dass das Einzeltier dieser Probleme hat vielleicht, und natürlich alle Tiere im Stall. Aber jetzt schauen wir uns mal die Annalisa im Speziellen an. Da muss ich ja gar nicht zum Tier hingehen im Stall. Das kann ich alles im Futtertisch ausmachen. Und da steht sie eben, ja, Annalisa, man sieht schon, sie lässt die Dinge im Kopf hängen und die Ohren hängen. Also so richtig, ja, dick und bunter schaut sie nicht aus. Und als erstes, ich habe ja gesagt, sie frisst eigentlich schon seit Anfang jetzt die Geburt, schauen wir uns natürlich einmal die Körperkondition und die Pflanzenfüllung an. Ja, von der Seite, da schaut sie eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn man sie jetzt von hinten anschaut, ja, ihr habt es bestimmt alle schon einmal vom sogenannten Body Condition Scoring gehört, wo man einfach bestimmte Punkte an der Kur ein bisschen genauer in Betrachtung unterziehen, dann eine Note gibt von 1 bis 5. Der 1 ist ganz mager, 5 ist ziemlich fett. Und somit intensiv die Körperkondition einstufen kann. Ich möchte jetzt so gar nicht genauer darauf eingehen, wie das genau geht. Ich schaue mir natürlich die Kur anhand von dem Schema an. Und sehe also schon vor allem hier im Nebenbereich, wenn man jetzt von der Wirbelsäule zum Hüftkörper geht oder auch jetzt im hinteren Bereich, da eine Schwanzbasis, wo sie so eingefallen ist, weil der Knochen ausschaut. Für mich persönlich ist die Kur einfach grundsätzlich zu mager. Die Kur, am Pferd hat vor ungefähr 60-65 Tagen gekälbert, die ist in der Hochlaktation, die hat wahrscheinlich jetzt schon längere Zeit ziemlich stark Körperfett abgebaut. Und ist einfach als Grün geworden. Ja. Jetzt ist es natürlich so, das Body Condition Scoring, man muss das schon ein bisschen aufnehmen, das muss man schon ein bisschen kennen. Jetzt jemand, der das vielleicht nicht täglich macht, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es wirklich oft und auch immer mal hart. Aber bestimmte Rassen, Kombination Rassen, Fleischrassen oder auch das große oder kleine Tiere, fällt einem tatsächlich oft schwer und man liegt auch manchmal echt grob daneben. Deswegen versichere ich mich oft einmal nochmal, dann komme ich kleiner dazu. Schauen wir erst einmal ganz kurz die Pansenfüllung. Die Pansenfüllung beurteilt man an der sogenannten Hungerdrucke. Ja, stellt sich, da wenn man so links schräg hinten von der Kuh steht und hat da ein bisschen in die Sonne geholt, weil man es mit dem Schattenstall gerne zu gesehen hat. Man beurteilt jetzt hier sozusagen an diesem Dreieck. Ja, also hier oben wieder die Querfortsätze der Wirbelsäule, hier der Rippenbogen und hier hinten diese Hautfalte. Stellt sich meistens als so ein Dreieck dar. Wenn das Ganze schon eher viereckert ausschaut, dann hat man schon ein ganz großes Problem, weil dann ist die Kuh sehr stark abgemagert. Jetzt in dem Fall, wie gesagt, man muss immer bedenken, das Laktationsstadium, die Kuh in der Hochlaktation, da sieht man die Hungergrube meistens schon. Es gibt da auch Noten von 1 bis 5. Ich würde der jetzt so gerade noch eine Note geben, die von der Pansenbildung her passt für dieses Laktationsstadium. Aber man sieht schon, der Pansen ist sicherlich nicht vorgebildet, der ist sicherlich nicht gut gefüllt. Ja, diese Kuh hat auch die letzten Stunden bis Tage, weil das sagt nur etwas über die letzten Stunden bis 3 Tage maximal aus, sicherlich auch nicht besonders gut gepresst. Gehen wir zurück zur Körperkondition, weil das ist natürlich etwas, was eine längere Sicht auf die Kuh anbringt. Man hat die Möglichkeit, das Ganze natürlich jetzt zu objektivieren. Ja? Das andere ist so ein bisschen semi-objektiv. Wir können die Rückenfette gemessen, die macht das eigentlich ganz gerne. Ich nutze das Tool ganz gerne einfach, um mich selber zu versichern, um mein Auge einfach ein bisschen zu schulen. Dann muss ich es vielleicht auch nicht immer hier hängen, aber so kann ich mir einfach gut versichern. Das Ganze macht man mit einem Ultraschallgerät. Das kann im Prinzip jeder machen, der ein Ultraschallgerät hat mit so einer Plattensonde, also zum Beispiel da euer Tierarzt. Und man wird dann hier hinten in den Bereich einfach. Legt man die Sonde auf und kann dann, dann stellt sich dazu ein Bild da. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Das ist ein Bild, das eigentlich so ungefähr aussehen sollte. Ja? Wir sehen hier eine dicke weiße Linie. Das obere ist sozusagen die Oberhaut. Dann kommt diese dicke weiße Linie. Das ist der Übergang von der Oberhaut zum Fettgewebe. Danach kommt etwas, was eher so dunkel ausschaut. Das ist tatsächlich unsere Fettauflage. Und drunter kommt nochmal so eine weiße Linie. Das ist dann sozusagen der Übergang vom Fettgewebe dann zur unteren Muskulatur zum Fettgewebe und so weiter. Genau. So sollte das eigentlich ausschauen. Hier an der Seite seht ihr die Skalierung von 1 bis 5. Das sind die Zentimeter. Ja, 0,5 Zentimeter sind sozusagen die Haut. Danach kommt die Fettauflage und dann geht's weiter. Wenn wir jetzt unsere Kuh anschauen, die Annalisa, dann sehe ich da überhaupt kein Bild. Ich sehe hier oben eine ziemlich dicke weiße Linie. Das sind sozusagen diese zwei Linien, die ich euch gerade erklärt habe, einfach übereinander gelagert. Also ich würde hier jetzt maximal eine Rückenfettdicke von 6 mm beteiligen. Wenn man jetzt daran denkt, 5 mm sind Haut, dann bleibt eigentlich lange ein Millimeter fett. Ne? Also diese Kuh ist wirklich abgemacht. Ne? Man hat dann versucht, sozusagen diese zwei Systeme, also Body Condition Scoring, Rückenfettdicke Messung, ein bisschen zusammenzubringen und hat eben sozusagen die Messwerte mit den Noten gleichgesetzt. Und wenn wir uns die Kuh jetzt anschauen, diese Kuh ist mit 6 mm eher als sehr mager eingestuft. Ja. Also diese Kuh hat definitiv schon länger ein Problem. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, diese Kühe eben richtig einzuschätzen, einfach mit dem Auge. Deswegen habe ich jetzt euch eine andere Kuh mitgebracht, eine Flexikuh. Ende der Laktation. Und ich möchte euch jetzt bitten, ihr werdet jetzt gleich eine Frage angezeigt bekommen, wieder auf euer Handy. Wer jetzt nicht mehr drin ist im System, kann gerne nochmal schnell den QR-Code abscannen. Dann wird euch die Frage angezeigt. Ich möchte nämlich von euch wissen, wie schätzt ihr die Körperkondition von dieser Kuh? Ja, ist die jetzt eher mager, ist die eher ganz normal oder ist die schon ziemlich fett? Ihr dürft gerne jetzt abstimmen und wie gesagt unten wieder nicht vergessen auf Senden zu drücken, weil sonst kriegen wir das Ergebnis nicht. Warten wir einen ganz kleinen Moment, bis alle berichten haben. Wollen wir uns das Ergebnis anschauen? Ich noch mal rein. Ich muss einfach das stehen lassen. Gut. Schauen wir mal. Also, 11% haben gesagt, die Kuh ist eher mager. Die meisten, also 80% haben gesagt, die Kuh ist eigentlich ganz normal. Und ja, doch auch fast 30% haben gesagt, die Kuh ist zu fett. Und ich will euch jetzt gerne dann noch zum Pult bringen. Ich muss ganz ehrlich sein, das Ergebnis habe ich genauso erwartet. Weil ich habe die Kuh eigentlich auch als, sagen wir mal, normal eingeschätzt. Also mir war die jetzt nicht besonders aufgefallen. Ja, wenn man aber jetzt das Ergebnis anschaut, ich habe sie natürlich gemessen. Diese Kuh hat eine Rückenfettdicke von 12 mm. Und wenn wir uns jetzt noch einmal unser System hier anschauen, dann ist 12 mm nicht besonders normal, noch nicht besonders fest, ne? Was ich euch gedacht habe. Sondern diese 12 mm, die ja ganz normal am Übergang von leicht abgemagert zu machen. Ja, und das am Ende der Laktation. Jetzt muss ich noch dazu sagen, ja, diese Einzelmessung ist natürlich nicht besonders aussagekräftig. Das ist schon klar. Wenn die Kuh jetzt von Anfang von der Kalbung bis zum Ende des Trockenstehens immer 12 hat, mir ist völlig gut. Das ist perfekt. In dem Fall hat die Kuh tatsächlich ein Problem gehabt. Sie hat innerhalb kurzer Zeit eine Lungenentzündung gehabt und eine Panarektion. Das heißt, sie ist innerhalb kurzer Zeit abgemagert und sehen haben das aber nicht wirklich. Ja. Die Kuh ist relativ klein, sie gehört der Doppelnutzungswasser an. Ja, und sie war eigentlich schlecht und relativ rund. Ja. Von dem her lasst euer Auge nicht täuschen, sondern schaut euch eure Kühe wirklich, wirklich ganz genau an. Ich möchte es doch nicht irgendjemand an den Pranger stellen, aber es ist einfach ganz wichtig, dass man vielleicht manchmal ein bisschen objektiver sagt. Aber kommen wir zurück zu unserer Analyse. Das war leider ein kurzer Ausflug. Ja. Unsere Analyse hat also jetzt mehrere Probleme. Sie hat also, wie gesagt, die stark abgemagert, sie frisst nicht. Als nächstes schauen wir uns einfach mal den Milchmesszettel an. Der sagt uns wirklich relativ viel. Jetzt sehen wir schon, also wir haben zwei Milchmessdaten jetzt von der Annalisa, weil sie ist in die 60 Tage. Ja, sie hat eigentlich ganz gut eingesetzt mit 26 Liter. Allerdings fällt mir jetzt hier etwas auf. Nämlich sie hat einen sehr, sehr hohen Fettgehalt und einen sehr niedrigen Eiweißgehalt. Und das heißt, niedrig ist so gerade tolerierbaren Eiweißgehalt. Aber das Verhältnis passt. Ja, das Verhältnis von Fett zu Eiweiß, das sogenannte Fett-Eiweiß-Prozent, ist viel zu hoch. Jetzt sage ich euch mal so die Normwerte liegen sollen. Ne? Also zwischen 1,2 und 1,4 ist das Ganze normal. Unter, also von 1 bis 1,2 und von 1,4 bis 1,6 haben wir schon im Laufwasser. Und wenn wir dann in diese Richtung kommen, also unter 1 oder über 1,6, na, dann ist die Ampel schon rot. Unter 1 bedeutet, wie man es gerade schon im Vortrag gehört hat vom Dr. Mais, dass die Kuh in eine Azidose gerutscht ist, sprich also eine pflanzenübersäuernde Bakterien sind abgestorben und belasten dann durch ihre Endotoxine den Stoffwechsel. Wir haben eigentlich genau den anderen Fall, diese Kuh ist in die Ketose abgerutscht, also eigentlich sehr starken Energiemangel. Ne? Baut also sehr viel Fett ab, was sich dann im Fettgehalt der Milch widerspiegelt. Schauen wir mal noch weiter auf die zweite Milchmessung. Ne? Was so auffällt, ja, da wird alles zu finden, ist jetzt eigentlich wieder ganz gut, den hat Stoff gepasst. Was hat sie allerdings gemacht? Sie ist natürlich mit der Milch runtergegangen. Das ist ja ganz klar, dass nach einem Stoffwechsel das Leben versucht, sie da einfach selber zu helfen. Ja. Also, sie bremst sich einfach stark in ihrer Leistung ein und ist einfach, um dem Resultat zu werden. Sie kann diese Gewissen nicht genug, sie hat nicht genug Energie, das heißt, sie muss sich irgendwo einbremsen, das ist ganz klar. Aber die Kuh hat ja ein weiteres Problem. Es ist ja nicht das Einzige. Ja, schauen wir uns mal die Zellzahl an. Von Anfang an hat die schon eine Zellzahl von fast 600.000 gehabt. Mir ist dann berichtet worden vom Platz, dass die Kuh schon bekannt ist. Anscheinend so wirklich anschlagen hat es nicht, weil wir sind immer noch bei 150.000 Zellen jetzt bei der zweiten Messung. Kann natürlich jetzt verschiedene Gründe haben. Behandlungserfolg innerhalb der Laktation ist grundsätzlich nicht besonders erfolgreich. Ja. 5-10% bei vielen Erreger. Ja. Kann natürlich auch sein, dass bestimmte Resistenzen gegen Antibiotika vorliegen. Ich muss sagen, Antibiotika vielleicht nicht so gut gewirkt hat, wie es hätte sein sollen. Von dem her hat diese Behandlung einfach nicht angeschlagen. Ne? Da muss man natürlich jetzt einschränken. Da möchte ich jetzt aber auch nicht weiter drauf eingehen. Was da natürlich gemacht werden muss, ganz klar. Triple-Gefäßbogen. Wir müssen den Erreger identifizieren. Wir müssen ein Antibiogramm machen, dass wir bei der nächsten Behandlung, beim nächsten Behandlungsversuch, wieder zumindest das Richtige nehmen und damit das achten, dass man die Kur wieder irgendwie auf eine halbwegs normale Zellzahl unterbringt. Ja. Ja, Mastitis ist immer ein Problem, ganz klar. Gerade eben in der Frischlaktation, das Immunsystem ist nicht besonders gut und in dem Fall, wie gesagt, die Kur ist einfach nicht gut. Da haben natürlich dann solche Erreger ganz leicht gespielt. Jetzt hat er aber nur etwas gesagt. Er hat gesagt, ich bin aufzukommen, ich hatte immer so einen aufgezogenen Rücken. Jetzt, dass das die Analyse ist, ist sicher gar nicht jeder, aber wir haben einfach von dieser Kur ein bisschen ein besseres Video gehabt. Aber bei der Analyse war es ganz genauso. Wenn ich mir jetzt da die Fußstellung anschaue, die hier schauen nicht gerade auf, die dreht ein bisschen klar nach außen, irgendwie nicht ganz diskehrt. Und wenn ich mir dann anschaue, wie sie läuft, schaut zwar ganz nett aus, sie sind sogar langt ein wenig der Videos, aber das ist nicht normal. Ne? Also das ist ein normales Gangbild. Macht auch relativ kurze Schritte. Und genau an diesem Punkt möchte ich eigentlich die Sache an meinen Kollegen übergeben, der sich mit den Klaren so besser auskennt wie ich, damit er sich die Tour einfach mal anschaut, was jetzt mit der Luft ist.
Danke, Melanie. Dankeschön. Ja, was bedeutet jetzt aber Lahmheit? Ein bisschen ist ja schon Dr. Omar ist auch auf diese Frage eingegangen. Wir haben nur noch ein, zwei Videos dazu. Ich glaube, dass vier auf der linken Seite haben wir gerade gesehen, es läuft noch alles normal. Bei der Kuh auf der rechten Seite, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren, ob es hier lahm ist oder nicht. Oder hat die da das Geld meinen? Das Tier ist offensichtlich nah, zeigt tiefe Kopfbewegungen, Ausgleichsbewegungen, wie es vorhin schon Weiß beschrieben hat, kurze Schrittlänge, das Tier offensichtlich stark nah. Was mich jetzt interessiert, es kommt wieder noch ein Video, bei dem Video solltet ihr gut aufpassen, wie ihr das einschätzt. Es kommen einige Tiere von links nach rechts laufen. Schaut mal genau, wie ist die Oberlinie, ist der Rücken aufgezogen, hängt der Kopf tief und beurteilt in Prozentzahl, was ihr dazu sagen würdet, wie viele Tiere sind da. Anschließend wiederum eine Frage. Weil die Tiere laufen nach links und rechts. Schaut euch die Kopfhaltung an, Rückenlinie, Schrittlänge. Anschließend beobachtet, wie viel der Tiere oder wie ihr das einschätzt, wie viele da sind.
Warte.
Okay, wir haben 226 Aktive in der Umfrage. Wenn ihr habt abgestimmt, wie vorhin schon die Welle gesagt hat, bitte nicht vergessen, rechts auf Senden drücken. Das können wir es hier auch nicht anzeigen. Die haben wir jetzt schon abgeklingt. Das ändert sich dann auch noch mit dem, die Leute können immer noch abstimmen, das sieht man dann bis 50 Prozentzahl verändern. Das Ergebnis ist eigentlich so, wie ich mir das auch gedacht habe, dass viele schätzen, dass fast 50% der Tiere da sind. Es sind wenige, die sagen, es sind gar keine lahmen Tiere. Viele sagen, es sind etwa 25 bis 50. Wiederum andere 50 bis 75. Und circa 25% sagen, dass sehr viele Tiere da sind. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und beschäftigen uns jetzt mit Lahmheit. Wenn wir über Lahmheit sprechen, dann gibt es eine recht gute Einteilungsmöglichkeit. Dr. Meiss hat das auch angesprochen. Die Einteilung nach Sprecher von Note 1 bis Note 5. Note 1 entspricht keiner Lahmheit, ist normal. Und Note 5 schwer lahm. Man schaut sich das Tier da einmal im Stehen an und einmal im Gehen. Und hauptsächlich schaut man da auf die Oberlinie. Bei einer keiner Lahmheit hat das Tier im Stehen und auch im Gehen eine gerade Oberlinie. Schon bei Stufe 2 zeigt, dass wir in dem, wie durch einen Fünfbrüchen, im Stehen noch nicht. Und das ist diese Form oder die Stufe 2, die wir leider Gottes im Handgegenstand oft übersehen. Weil ich natürlich erwarte, dass wir da nicht bewegen müssen. Und Südtirol hat immer viele Anbindestellen, wo die Tiere sich immer auf seinem Platz befinden. Und da wird diese Form leicht übersehen. Stufe 3, dann die mittelmäßige Lahmheit, da zeigt das Tier bereits im Stehen, ein Rücken, entlastet gegebenenfalls schon ein Bein. Beim Laufen ist die Schrittlänge dann verkürzt, wie es schon vorhin Dr. Weiß gesprochen hat. Über Stufe 4 und 5 brauchen wir nicht länger diskutieren, da wird es einfach nur noch schlimmer, einige, oder da kommt das hier schon nach freien Füßen daher. Was jetzt interessant ist und was vielleicht auch den einen oder anderen Landwirt zum Denken an, wenn ich ein Tier sehe, das eine Lahmheit von 4 aufzeigt, dann kann ich davon ausgehen, dass 25% meiner Herde lahm ist. Und warum kann ich das sagen? Das kann ich deshalb sagen, weil wir, wie Dr. Weiß, ich weiß, wir wollen uns nein sagen, aber ich glaube, deshalb sind wir uns da auch sehr einig. Wenn ich ein Tier mit Lahmheit 4 sehe, dann habe ich lange schon zugewacht. Weil das Tier war am Anfang etwa normal. Es kam dann von einer leichten Lahmheit, zu einer mittelmäßigen Lahmheit und dann zu einer schweren Lahmheit. Deswegen sehe ich ein Tier schwer lahm. Wenn ich davon ausgehe, dass ich mindestens 25% an Regeln in Stufe 2 oder 3. Okay, das zu Lahmheit. Jetzt an die blauen Signale. Blaue Signale, Fußstelle. Typischerweise, Kühe, die männlich geprägt sind, die müssen auch nicht lahm sein, stehen irgendwann dann so da. Die Klauenachse, welche normalerweise schön gerade sein sollte, ist nach außen gekehrt, die Tiere nehmen schon eine Schonstellung ein. Durch das nach außen drehen versuchen sie nichts anderes, wie die überbelastete Außenklaue, wie es ganz normal ist bei den Innengliedmaßen, die überbelastete Außenklaue auf die Innenklaue zu legen. Deshalb stehen die Tiere nach außen gedreht. Da muss keine Lahmheit noch dahinter sein, das einfach so an den Ausgleich stellen, wo sich das Tier dann holen. Eine Klauenachse, die bis zu 15 Grad nach außen geht, sagt man, ist noch normal. Alles, was darüber ist, ist schon eine Schonstellung, aber auf jeden Fall kann auch die Tiere gedrängt werden. Wenn man das Tier dann im Klauenpflegestand hat, ist das ganz ein typisches Bild. Man sieht hier eben diesen Höhenunterschied. Innenklaue ist tiefer, Außenklaue ist höher, die bringen mehr Gewicht. Und nur das nach außen drehen, sieht das hier nichts anderes, als das Gewicht auf beiden Klauen gleichmäßig zu verteilen. Nach der Klauenpflege sollte das hier noch so dastehen. Da sieht man wiederum, die Klauenachse ist jetzt wieder schön gerade. Nicht alle Tiere zeigen das unmittelbar nach der Klauenpflege. Aber mit Rauch und Tag und ein Tag später sollte man dann dieses Bild sehen, wo das Tier wieder schön gerade steht. Der Bauer, bei dem wir das Foto gemacht haben, hat gesagt, diese Kuh betet. Und wir sind auch der Meinung, dass diese Kuh betet. Und zwar betet die den Bauer an und sagt ihm, bitte, lieber Bauer, schau dir doch mal meine Füße an. Weil wenn die Tiere so stehen, das ist ganz typisch mit Vorderblickmaßen, da ist das genau umgekehrt. Da ist meist die Innenklaue größer als die Außenklaue. Und dann überkreuzt die Tiere die Beine, damit sie mehr Druck auf den Außenklauen haben und weniger auf den Innenklauen. Ein nächstes Klauensignal ist die Klauenspitze. Haben Sie auch vorhin gehört, das Gewicht sollte auf die Klauenspitze kommen und nicht in den Ballbereich. Von der Biomechanik haben durchaus nicht vorgesehen, dass das Gewicht nicht im Ballbereich ist, sondern auf der Klauenspitze. Hier sieht man ganz deutlich, die rechte Vorderklaue ist nicht geprägt, die blaue Spitze in der Höhe, das Gewicht hinten am Ballen, die linke Vorderklaue ist geprägt, das Gewicht wieder schön auf der Spitze. So sollte es sein. Ebenfalls in diesem Video sehen Sie sich das linke hintere Bein an, sieht man ganz deutlich, wie die blaue Spitze nach oben steht in der Drehbewegung, das hier ist hier noch gut stark dran. Aber eine Klauenpflege, glaube ich, brauche nicht diskutieren, ist hier selbst überfällig. was jetzt unsere gute Annalisa gehabt hat. Darüber wird jetzt mit Kollegen Stefan sprechen, denn der hat sich die Taue genau angeschaut.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Der Franz ist jetzt zum Kaffee gegangen, dass man mal dort gemütlich seinen Kaffee trinkt. Meine zwei Kollegen, Arbeitskollegen, haben jetzt versucht, die Annalisa, die der Franz da beschildert hat und geschrieben hat, als Ganzes anzuschauen, weil er nicht als Mannsprobe schaut, eben über die Bettablage, die Fußgrube, bis zur Fußstellung, die Fußstellung nimmt dann die Fußstellung und dann abgeklammert. Ich möchte jetzt mit euch mal noch ein bisschen tiefer schauen, ein bisschen weiter hinunterschauen, logischerweise den Fuß flach anheben, wie klar ist, wenn wir den Fuß in einem Traumpflegestand nehmen, den Fuß anheben, nach möglichster Zeit die ganzen Arbeitssicherheitsmaßnahmen beachten und dann kann sich eben so ein Bild uns zeigen. Wenn man die Klaue dann genauer hinschaut, haben wir da mehrere Defekte. Eine der großen Klaue wird in der linken Klaue ein Sohlengeschnür und ein weißer Liniendefekt. Ja, das ist immer ein Zeichen von Schmerzen, ein Zeichen der Überbelastung. Aber eines noch vorweg, wenn man eben eine Lahmheitssport bindet und eine Fußschmerzen uns zeigt, dann kann man von dem ausgehen, dass eigentlich ein sehr, sehr hoher Prozentsatz im untersten Bereich des Fußes, im Unterfuß, mit einer Klaue, mit der Haut um die Klaue, an der Haut im Zwischenplan heute zu suchen ist. Sehr, sehr selten, vorgeschrieben, 2% ist der Fuß, der Oberfuß, die Hüfte und so weiter damit betroffen. Sehr viel Zeit machen Sprunggelenk als Beispiel Lahmheit. Bei uns ist das nur eine Grenze gesetzt. Wenn wir eine Lahmheit sehen, wie bei uns im Fuß, der untere Winterfuß, eine starke Lahmheit des Unterfußes, wenn wir das erkennen können, können wir davon ausgehen, dass dort tiefere Schichten der Haut mit betroffen sind. Dort die Grenze für uns, Klauenpfleger, Tierhalter, Stadtarten überschritten, dieses Tier ist unverzüglich dem Tierarzt vorzuschicken. Das hat auch Herr Meisthalter schon angesprochen, die ist sehr einschätzend, diese Tür, dass sie im Stall steht, dort auf der Weide ist, bei einem Bremsbrechen oder Bremsmöglichkeiten steht, ist die eine Schleuder, die Schleuder die Keime nur so heraus, deswegen ist die Kuh für uns Tierhalter zu separieren. Weit aufzusteigen, wie schon genannt, unverzüglich mit Tierarzt. Gut, haben wir keine Stellung, dann haben wir gesagt, wir haben einen klaren Vorteil zu tun. Wir haben uns auf der Meisterlehre ein bisschen erklärt. Und wir haben nämlich zwei Gruppen von klaren Vorteilen. Können wir da einleiten, die nicht infektiösen und infektiösen klaren Vorteilen. Trotz kurzem Infektes und Klappkalten, ja, das sind mehr, wo vor allem die Kuh auf die nächste übertragen werden kann, und eigentlich der Schall auf das nächste übertragen lassen kann. Der Rücken, der hat jetzt am Morgen geladen, das ist die Wandkappe, und der hat ein bisschen Eis. Das ist eine, ja, wirklich so moderne Krankheit, aber sehr, sehr weit verbreitet in Krankheit. Und da kann man auch eigentlich einzig mehr Behandlung vornehmen. Das heißt, wir sollten die Läsion einigen, wenn es geht, mit einzelnen Wasser reinigen, möglichst wenig Reibung erzeugen und möglichst wenig belasten, sie mit einzelnen lauwarmen Wasser reinigen. Was ganz hilfreich sein kann, ist die Wunde, die Läsion trocknen, wenn es auch mit ohne Reibung was möglich ist, erfüllen, die Wunde trocknen, mit Absprachen vom Tierarzt ein geeignetes Präparat abtragen. Und dann ein leichter Verband. Ein leichter Verband, Holzschlumpf, Unterablage, Holzschlumpf und ein Verbandsmaterial, in dem sollte es stark von Niederversteigern empfehlen, wie man das im Stall dann hält. Der Verband sollte aber einige Tage an der Klaue bleiben, die Läsion sollte zuheilen und es sollte das Ganze vielleicht Geschichte sein. Und das ist nur Geschichte, wenn wir die einzelnen Behandlung richtig machen, wenn wir auch die anderen Hausaufgaben im Stall an richtig machen. Einzelbehandlungen mit der Einzelbehandlung und um mich zu ziehen, wenn man die Hausaufgaben im Stall verbessert. Das heißt, solche Lesionen machen immer einen Einblick auf die Stall und jene Situation im Stall. Einen Ausrutsch, ja, da kann man wirklich haben, aber wenn man das öfter sieht, dann muss man auch und sollte die Hygiene im Stall verbessern. Sind das Abschweifen, sind da Gedanken machen, wir können der Meinung sehen. Was diese Erreger, wir kommen eben gesprochen, allen von Polymorphelaren, Panalizien, was diese Erreger von Kindes, das möchte ich bei allen dann so mitgeben, wir haben alle gemeinsam, dass wir den Sauerstoff brauchen. Wir haben gemeinsam, dass wir den Sauerstoff nicht brauchen. Da muss man das noch extrem verstanden haben. Also die leben ohne Sauerstoff nicht besser. Wenn ich noch nicht meine Hygiene da im Stall verbessern, dann habe ich so ganz viel damit verbunden, indem Sauerstoff in die Anklage hinzubringen. Und umlegen, die muss auch funktionieren. Wir wollen den entscheiden, wollen den mal gut machen, damit die Wirbelspiel Sauerstoff in Antiklauer in den Zwischenfragen. Als richtige Einzelbierversorgung, ja, sehr wohl. Ich habe im Moment ist aber meistens doch die Feuerwehr, ja, aber auch danach die hygienische Atemstadt. Ja, also Leute zusammenfassen, nicht infektiös zu fragen. Unsere Gruppe, Anna Musa, wir bauen nicht in diese Gruppe. Wir haben festgestellt, dass wir ein Sohlengespür beziehungsweise ein Gruppendefekt hatten. Nämlich genau, wir sind in dieser Klaue. Ja, wir haben mal so eine Gruppe, ein Doppelsohle, Klauengespür und weiße Linie-Defekte. Und da ist die Formel etwas anders. Da lautet die Formel Druck und Zeit. Druck, Übeldruck auf die Klaue, die bestimmten Teile der Klaue, auf der Sohle und die Zeit verursachen, dass solche Defekte an der Sohle geschehen. Bei den Klauen wir gefunden, oder bei den Kursen mit den Schülern und unseren Fachschulen versuchen wir es unter Vergleichen mit dem Schuh, mit dem Ski. Wenn der Ski zu klein ist, dann nutzt alles nichts, Schnaps trinken, Schnaps einreiben, das Ganze im Schnitt zurückführen. Wenn immer der gleiche Schuh bleibt, ist nichts mehr. Wenn wir den Schuh vergrößern, ja, dann können wir Loch ausdauern und wir können den Schuh muss größer werden. Wie schnell sich sowas entwickelt und an, das ist ja ein bisschen mit der Wachstum. Das kann man ganz, ganz schnell werden, binnen weniger Stunden, dann ist es ein Unfall, massiv oder so, was ist Harte, aus Größe, vielleicht auch. Mit ganz angebrachten Pflaumensäge, also in der Raum, der jetzt vielleicht das Import angetragen hat, ja, wenn man die Personen zu bringen, dann kann das in jedem Fall von wenigen Stunden, Tagen, den Urgestalt da
ist, so zusammen
und sagen.
Nein, no, no, das kann man
nicht sagen. Die Beruf muss lange sein. Harte und mittelharte Böden, sprich ein bisschen mehr in die Zeit der kommenden Fußmatte, mit harter Boden, Fehlstellung. Du bist der Blutschreiber schon vorgeschlagen, dass die Klauen spitze in der Luft ist. Das ist keine normale Biomechanik. Zeit und Druck verursachen. Der Beste kann Holzschuh, die Börse in der Wähler haben und damit ganz stark verbundene Schmerzen und Fleischung sind.
Genau.
Was können wir dann machen? Können wir bei uns in der Luft zu fallen? Das ist noch ein bisschen mehr auf den uns angehoben. Hinterschneiden. Wenn uns das nicht so gelingt, dann können wir da nur einen Fuß, wenn man das bestimmt verwenden. Das muss sehr gut überlegt sein, das ist von der Zeit, das ist von der Geld, aber es braucht eine Rolle mit den anderen so, oder mit einem Stativ-Einsatz, einem überlegten Einsatz, kann man es trotzdem ein Ergebnis erzielen. Und damit wäre ein Journalist, der neue Einsatz.
Ja, jetzt haben wir schon gehört, Auch die Cloud-Gesundheit. Ich möchte jetzt meinen Fokus, beziehungsweise dann, ich möchte dir auch mal bitte zeigen. Ein schönes Bild. Wir sehen auch Weide, wie man an den Farben sieht, ist wahrscheinlich herrscht. Grundsätzlich die Weide ja super. Super für die Klauen, für die Klauengesundheit. Man hat trockene Klauen, man hat saubere Klauen und Klauen bewegen sich angeregt. Ja, also eigentlich kann überhaupt nichts auszusetzen an dem Bild. Ein Fehler hat der andere dabei nicht mehr gemacht. Er hat die Kühe von heute auf morgen und die Weide gelässt. Schauen wir mal die Mädchen als Stoppe, beziehungsweise als Schmiedmesser ab nochmal an. Ich habe euch jetzt hier aufgelistet, einerseits Fett-Eiweiß für offene Linie, mit einer dunkelgrünen Linie den Harnstoff gerade. Man sieht schon, Kühe waren eigentlich relativ gleichmäßig vom Harnstoff gehalten, aber es ist etwa Mitte August waren sie nämlich im Stall gestanden, haben auch eine ausgeglichene Ration gefüttert bekommen. Und plötzlich dann, so Anfang September, schießt das Ganze nach oben. Man muss sagen, das ist jetzt natürlich der Werbenschnitt. Und wir haben plötzlich Kontrollgehalte, die um 45 liegen. So die Normalwerte, wie sie heute eingestellt werden, zwischen 15 und 20, sagt man heute, da sind wir natürlich schon ein bisschen drüber. Ja. Wenn wir uns noch diese Einzelfuhr anschauen, die Annalisa. Annalisa ist auch bis etwa Mitte September mit auf dieser Weide gestanden. Die war natürlich der Ende der Laktation.
Zum 1.9. sind fast 50 und am Ende kurz bevor sie trockengestellt wurde, sogar noch darüber. Ja. Das heißt, was ist da einfach passiert? Diese Kühe haben keine Vorbereitungsfütterung erfahren und diese Kühe haben auch keine Anpassung vom Kraftfutter erfahren. Die sind von heute auf morgen rausgestellt worden von einer, sag mal, relativ ausgeglichenen Heufütterung auf eine intensive, kann man schon fast sagen, Kurzstraßenweide. Wie gesagt, das Kraftfutter ist gleich geblieben, hoher Proteingehalt, was ja eigentlich für die Heuration eine schöne Ergänzung ist, in dem Fall völlig unpassend. Na, wir haben wenig Struktur jetzt in dieser Ration, wir haben viel Protein, das Ganze ja, belastet natürlich unseren Stoffwechsel. Wenn man jetzt weiß, dass Harnstoff das Entgiftungsprodukt von Ammoniak ist, Ammoniak wiederum entsteht in der Proteinverdauung, dann, und wenn man dann weiß, dass Ammoniak eben ein starkes Gift ist, ja, dann weiß man schon, was passiert. Ne? Dieses Gift belastet die Leber, das Gift belastet die Nieren, wirkt sich negativ auf Schleimhäute aus, ne? Also sprich Fruchtbarkeitsprobleme und so weiter. Und auf was es sich natürlich auch negativ auswirkt, wie der Dr. Maithoff schon angesprochen hat, die Endotoxine der Bakterien, die jetzt durch Acidose zum Beispiel entstehen, das kann natürlich richtig negativ auf die Klauen jeder Haut aus. Und dann wird wieder minderwertiges Korn gebildet, es führt zu Entzündungen und so weiter. Also wir haben hier auch wieder ein Fütterungsproblem. Ne? Herbstweide grundsätzlich super. Ich begrüße jeden Bauern, der die Kühe auf die Weide stellt, egal ob es Vollweide ist, Herbstweide. Aber man muss es natürlich richtig machen. Ne? Das Ganze kann aber nicht nur durch Weide passieren. Es kann natürlich auch durch einen abrupten Futterwechsel passieren, wenn mir zum Beispiel Heu ausgeht und ich kaufe mir dann, weil die Luzerne gerade günstig sind, einfach einmal eine schöne, heißluft getrocknete Luzerne und so für die. Da haben wir zwar jetzt vielleicht keinen Strukturmangel, aber auf einen Schlag besonders gut Protein. Deswegen möchte ich euch noch ein bisschen was mitgeben. Es ist einfach ganz wichtig, einen Plan zu haben. Im Leben und Planform ist immer wichtig und natürlich auch bei der Fütterung, bei unserem Management im Stall, einfach ganz wichtig, um mal nachzudenken, wann passiert was in meinem Stall. Wie viel Futter habe ich, wie viel Futter brauche ich? Die Tiere sind zu füttern, was muss ich denn für gut halten und natürlich auch anständig die Tiere vielleicht auch verwandeln. Na, egal, ob es das ist. Dann natürlich rechtzeitig vielleicht auch noch zu verkaufen. Und nicht gerade, wenn ich am nächsten Teil gerade ein Herzteil gemacht und jetzt, wenn ich das nicht auf zwei bin, wenn ich das größer. Dass man sich einfach ein bisschen mehr Gedanken macht, was man dann zu tun hat und das Ganze einfach im Blick hat. Ja, und das war jetzt nur ein kleiner Teil natürlich der Fütterung. Fütterung hat wahnsinnig großen Einfluss auf die Klauengesundheit. Ich wollte euch, wie gesagt, nur am Beispiel dieser Analyse eben zeigen, was dort genau passiert. Aber man natürlich halt auch die Haltung hat einfach sich da ein bisschen halt und da möchte ich wieder an meinen Kollegen übergeben, den Stefan, weil ich ein bisschen was zu den Haltungsproblemen habe.
Der Mund von Getriebe hat sich jetzt die Melanie, das Zahnrad der Fütterung ein bisschen getroffen, weil die jetzt auf das Zahnradhaltung eingehen und die jetzt von dem Schweiß und gut Getriebe funktioniert nur, wenn die Zahnräder herangreifen und auch gleich hinlaufen. Okay, zur Haltung. Hier sieht man zwei Bilder von Kühen, Tieren, auch einmal in der Alm, einfach auf der Weide und so. Meine Frage ist, was machen die Tiere auf der Weide? Das heißt, die Frage und die Frage ist, was machen die Tiere auf der Weide oder auf der Weide? Das heißt, was genau treffen und was getroffen haben, die nicht an der Tier, weil du in unrechter Taube gehst, das heißt, ihre Tag gleich voneinandergestellt manchmal, aber das war eingestellt. Aber die Massen Kleber, die treffen und die. Und das sollten wir irgendwie auch nicht beteiligen. Die Realität, ich sage das jetzt ganz mal so aus, dass die damals gesagt hat, wenn ich sage, es gibt auch nicht jetzt keine Massen.
Außer das, wo man es nochmal gesehen hat. Einige tragen sind, einige gehen hoch. Ist in der amtlichen Haltung gang und gäbe das Prinzip, dass Tiere sich nicht bewegen können, weil andere Tiere schräg liegen. Deshalb frage ist, warum liegen diese Tiere schräg? Hat da jemand eine Idee? Wir müssen auflösen, schräg liegen Tiere, weil es keinen Kopf gebracht. Tiere legen sich immer so hin, wie sie nachher wieder am besten möglichst aufstehen. Es fehlt der Kopf und die Ohren, dann legen sie sich gezwungenermaßen etwas schräg hin, weil sie so durch bessere Automöglichkeiten haben. Ein einfaches System, was man am Finishstall anwenden könnte, kann, sollte, wäre so ein sogenannte nackte Kette, nackte Nieder, das wiederum ein Video ist, wo man ganz schön ist, dass hier nach vorne hin viel Platz hat. Wenig Eisen, wenig störende Einrichtungen, die das Tier hindern, um gut aufstehen zu können. Jetzt muss man wieder starten, dann sieht man, das Tier braucht relativ viel Platz nach vorne. Und wenn nach vorne hin viel Platz ist, wird sich das Tier auch gerade hinlegen und nicht gezwungen, um abzuschrecken. Hier auch wieder ein Boss-Beispiel, wir sehen mich an, wie sie stehen. Hier ist eine Kette, hier ist ein Akrobat. Aber die Tiere haben vorne viel Platz, können eine schöne Kopfschuhe machen. Somit legen sie sich auch gerade hin. Hier in diesem Stall sind wir nur ein Tier stehen, warum das nicht steht. Wissen wir auch nicht vielleicht gerade auch schon zu messen oder keine Ahnung. Wir haben natürlich auch viele Laufstellen. Hier auf diesem Bild sieht man viele Tiere und wenige Tiere machen eigentlich das, was sie machen sollten. Man sieht viele Tiere, die in den Tiefelboxen stehen und einige Tiere, die auf den Laufbällen liegen. Ich glaube, der Stall wurde nicht für das konzipiert. Hier bei diesem Bild muss man was dazu sagen. Ich denke mal, die Tiere sind gerade erst mit Stall eingezogen. Es ist alles relativ sauber, wenig verdreckt. Aber man findet solche Bilder auch in Laufstellen, die etwas auf jeden Fall ganz schön erkennen, das wollen wir nicht sehen. Wir wollen keine Tiere sehen, die in den Liegeboxen stehen. Da darf man sich immer fragen, was könnte der Grund dafür sein. Auch dieses Bild sieht man nicht ganz so selten. Und zwar ein Tier, das nicht so aufsteht, wie eine Kuh aufstehen sollte. Weil dieses Tier steht auch in der Pferd, das Knochen da hinten. Eine Kuh macht das normalerweise genau umgekehrt und macht einen Kopfschwung, steht zuerst hinten auf und dann vor. Hier sind gleich zwei Sachen, was das Tier hier stört. Zum einen hindert dieser Kopfschwung, das Tier einen Kopfschwung machen zu können. Zum zweiten sind diese Kotschwelle viel zu deutlich ausgeblendet. Die Kotschwelle sollte der tiefste Punkt der Liegeboxen. das Bild anschaut, ich glaube, niemand von uns möchte gerne so eine Bett liegen. Wäre hier die Matratze höher als die Bettkante, dann hätte man wenig Unrecht, oder? Indem wir die Matratze tiefer ist als die Bettkante und man ist groß, hat man ein Problem. Ebenso ist es bei uns und hier. Hier oben steht blöd, ich sehe das manchmal in den Stellen. Da sagt der Fahrer, ich blöde die Uhr, ich war auch aus eines der Intelligenz. War sicherlich ausreichend. Wahrscheinlich stört das den. Der Kopfschmerz lohnt sich wahrscheinlich aber gut ist es nicht, aber wiederum ist die Kotschwelle ist deutlich erkennbar, das schmerzt die Niere und die Leben sich deshalb weniger wert bringen. Ich will zwei, drei Beispiele, wie es sein sollte. Viel Platz für Kopfschwung. Und auch hier, wenn die Tiere sich so in die Liege boxen, gehen, sind sie nicht hinüber, sondern fühlen sich einfach nur wohl. Hier auch. Bodenschwelle bemerkt das Tier fast gar nicht. Wie man Tiere auf der Weide beobachtet, die werden sich nie hinlegen, dass sie Bohnen liefern. Die legen sich immer so hin, dass sie entweder waagerecht sind oder leicht erhöht. Und wenn wir unsere Liegekissen so gestalten, dass wir das auch in die Stallung bekommen, dann legen sich unsere Tiere nie hinter uns. Abschließend noch eine Aufnahme im gesamten Stall, so würden wir das eigentlich sehen. 10 Uhr vormittags, 2-3 Stunden nach der Mittagszeit, nach der Fütterungszeit, sollten wir viele Tiere in ihm sehen und die Tiere, die stehen, die sollten weder am Fest sein oder am Saal. Anderes wollen wir nicht sehen. Deswegen bitte auch auf, ist das auch so, und sonst gibt es noch einige Möglichkeiten, wie man was ändert. Und hier links lasse ich dann Stefan weitermachen. Der wird uns noch was für den Tag erzählen.
Ja, danke, Stefan. Wir meine zwei Arbeitskollegen in der Vertretung, das sind Betriebe, Zahnradbetriebe. Und jedes Betriebe, jedes Zahnrädchen, egal wie groß es ist, hat seine Bedeutung. Und eben, Sie haben die Fütterung, die Haltung angesprochen. Und ein wichtiges Zahnrad, ein sehr wichtiges Zahnrad, ist einfach die Knabenpflege. Ich bin selber auch ein bisschen Knabenpflege, ich weiß auch ein bisschen, dass das eine sehr mühsame Arbeit ist, dass es eine sehr anfällige sein kann, schmutzige Arbeit sein kann, dass es sehr treffgeraden ist, ja, dass man sich dabei auch verletzen kann, das ist mir auch. Aber trotzdem möchte ich das jetzt auch schon auch erwähnen, es sollte nicht die allerletzte Arbeit sein. Es darf nicht die letzte Arbeit sein, die am Betrieb, am Tier stattfindet. Das, da kann man sich vielleicht selber ein bisschen helfen und sich selber ein bisschen überwinden und sich ein bisschen ausdrücken, indem man sich da vielleicht einen kombinierten Arbeitsplatz schafft. Indem man einen Arbeitsplatz macht und dann ist nicht ausreichend mit keinem Zugriff, kein Zug und Abtrieb von den Tieren, von den Rindern, sollte möglichst rindergerecht gestaltet sein. Man kann sich da auch ein dementsprechendes Werkzeug zurechtfinden. Ja, ein Messer, das rostet, das man fast nicht findet, wenn es auf den Boden fällt. Ja, mit dem arbeiten macht natürlich keinen großen Spaß. Wenn man sich da ein Messer zurechtrichtet, das ein bisschen scharf macht, ja, dann macht die Arbeit plötzlich ein bisschen mehr Spaß und das geht auch leichter. Dann macht man das einfach. Wenn jedes Mal zuerst muss irgendwas umstellen und was weiß ich was alles, dann schiebt man das auf die lange Bank und dann wird das nie gemacht. Da ist sicherlich das, was ganz wichtig ist, das was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht davon. Da ist jeder Tag, den wir das Tier früher von seinen Schmerzen und seinen Fehlhaltungen befreien, jeder Tag geschieht. Und da jetzt eben auch wieder eine Umfrage an euch. Bitte mitmachen, mit der Frage, Frage, wie oft wird bei euch in euren Betrieben Klauenpflege losgeblieben. Ja, drin eigentlich als ganz banale Frage, ja, aber bitte mitmachen, wird der nie losgeführt, wird der einmal im Jahr losgeführt, zweimal im Jahr und dreimal öfter. Und drei und öfter würde das die ersten drei schon. Okay, danke schön fürs Mitmachen. Ja, 3% kommen. Ich denke, die 3% werden vielleicht von der Lehre zu Hause kommen. Das stimmt, das kenne ich nicht. Einige Prozente machen das. Ja, einmal im Jahr, und der letzte Fall, wie wir uns das auch schon erwartet haben, und wie wir auf der Warenanlage, ist das zweimal. Und einige unter uns sind da sehr, sehr fleißig, machen das zweimal. Ja. Eine richtige Antwort. Dass man das nie weg, das nie sehen und nachstellen. Aber eine richtige Antwort ist ja sehr schwer. Schwierig zu sagen, kann man nicht mit Ja einbeantworten. Da kann schon alles zutreffen. Da will ich aber nicht einmal sagen, ja, die 30% sind faul. Aber was bei uns, das muss einfach die Gegebenheit angepasst. Wie wir das schon ein bisschen heute gehört haben, wir sollen die Tiere beobachten. Die Kuhsignale sehen, die Blasensignale sehen, dementsprechend das, und dann die Klauenpflege planen und die Klauenpflege dementsprechend anbringen. Die Melanie hat das eben schon gesagt, eine gute Planung, das soll gehen, ja, und das ist auch bei uns in der Klauenpflege so. Ja. Da sieht man den Laktationsverlauf eines Kuh, ja, die richtige Zeit, die trockenste Phase, wo so Kuh eigentlich Fächen drehen soll, wo sie ihre Auszeit hat, ja, die trockenste Phase. Dann haben die kritische Zeit der ersten 100 Laktationstage, ja, hier sehr viele Spuren hinterlässt. Dann sinkende Laktation, Ende Laktation, dann wieder die trockenste Phase. Ein Appell ist da ganz klar, in dieser Auszeit, was die Kuh hat, in dieser trockensten Phase, unbedingt einen Darmpfleger einzuladen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Trockenstelle zu Kuh, zu Beginn der trockensten Phase, ja, die Kuh in den Darmpflegestand nehmen, unabhängig eben halten, ausgleichen, eventuelle Defekte entlasten, was wir schon gehört haben. Und dann haben wir noch ausreichend Zeit, die Klaue hat ausreichend Zeit, die Hühnchenform nachzubilden, die 4 bis 5 mm im Monat wachsen danach. Dementsprechend haben wir dann die pflegende Klaue, gesunde Klaue. Und wir können hier kritische ersten 100 Tage mit gepflegten Klauen starten. Ja, das machen wir ja auch voll. Wir binden die Schuhe vor und starten, vor und Bergkuh starten mit der Schuhe. Ja, das ist komisch, wenn wir schon auf den Gipfel oben die Schuhe binden. Dann haben wir da auch nicht ganz was richtig. Dann der zweite Klauenpflegetermin in die 100 Tage hinein. Genau so, wie wir schon gehört haben, Pansen, Übersäuerungen, Futterumstellungen, Rangkämpfe und so weiter, wo wir starke Spuren an den Klauen hinterlassen. Da haben wir heute schon genügend Fotos in Beispiele gesehen. Diese können wir in keinem schicken, wenn wir genau da hineinschneiden, wenn wir genau da das hier in den Klauenpflege stehen. Dementsprechend funktionelle Klauenpflege anwenden. Vielleicht ist was Seite lassen, alles weiß, alles gut, das nicht. Das Motto der richtigen Klauenpflege heißt, am richtigen Ort ausreichend Boden stehen zu lassen. Das ist nicht die Kunst des Webschneiden, sondern die Kunst vom Klauenschneiden ist im richtigen Ort das richtige Stehen zu lassen. Das ist ganz, ganz wesentlich und trifft genau da, genau zu. Wenn Genetik zum Beispiel, ja, die Klauen sehr gekennzeichnet haben, das ist eine Scherenklaue, das kann einen genetischen Hintergrund haben. Oder wenn Klauenrehe, wie auf diesem Beispiel unsere Klauen verändert haben, ja, die Fütterungssorgen, Pflanzenungssorgen, oder die, was ich eben schon versprochen habe, infektiösen Klauenkrankheiten, unsere Klauen geschädigt und andere Sachen haben, wie hier Ballenfäule oder Mortellaren, dann kann eventuell ein dritter Klauenpflegetermin auch noch vonnöten sein. Ja, hier, die Abspringbomben, sie machen dreimal das Jahr Klauenpflege, ja, das kann sehr richtig sein, muss nicht immer notwendig sein, nein,
aber bei einem modernen Milchviehbetrieb mit einer bestimmten Milchleistung ist so eine Kombination sicherlich richtig und gut. Das möchte ich heute mit auf den Weg geben. Klammerpflege ist ganz eine wichtige Pflegearbeit am Weg.
Ja, damit sind wir eigentlich am Ende von unserem Vortrag. Wir haben die Q-Analyse ein bisschen begleitet auf dem Weg, haben festgestellt, die Probleme, wegen der uns der Bauer eigentlich angerufen hat, nämlich Fressen, Mastitis, nicht rein, alles Mögliche, haben eigentlich eine ganz andere Ursache gehabt. Ne? Deswegen möchte ich euch etwas auf den Weg mitgeben. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, schaut euch mal eure Kühe und euren Stall auf einem anderen Blickwinkel an. Wenn eure Kühe ein Problem haben, seht nicht nur das einzelne Problem, also isoliertes Problem, sondern denkt immer daran, was kann das für Ursachen haben? Was haben diese und was hat mein Problem, was ich aktuell habe, vielleicht für Folgen? Und die Folgen können dann wiederum Ursachen für andere Probleme sein. Ne? Also alles hängt, wie wir auf unserem Bild sehen, alles hängt zusammen. Wenn Ohrrad nicht funktioniert, dann funktioniert irgendwie alles bei manchen noch. Ja, deswegen betrachtet die Kuh als Ganzes, nicht nur das isolierte Problem und denkt dann dran, wie gesagt, einfach mal den Blickwinkel zu ändern. Das möchte ich euch mit nach Hause bringen.
Ja, jetzt schön hier sehen, die Zahnreihen greifen einander, laufen auch gleich schnell. So sollte es bei einem funktionierenden Getriebe sein. Was will ich euch mitgeben? Dass ihr das Auge schärft, dass ihr eure Tiere beobachtet. Schaut euch die Klauen an, schaut die Klauenachse an, ist sie verdreht, sind die Klauen spitz am Boden. Ganz gut sieht man das beim Eintrieb in den Melkstand. Wenn man ganz gut beobachtet, wo sind die Klauenspitzen. Beobachtet eure Tiere im Stall, können sie sich hinlegen, denn nur Tiere, die viel wiegen, haben auch keine Belastung auf die Klauen. Da muss ich nicht immer der beste Klauenpfleger sein, schon durch gute Haltungsbedingungen kann ich viel Druck wegbringen und den Tieren geht es dadurch besser. Schaut euer Auge.
Ich möchte euch das abschließend mitgeben. Das, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Und damit sind wir am Ende unserer Ausbildung und bedanken uns. Und für Fragen stellen wir gerne zur Verfügung.
Ja, vielen Dank euch allen für den sehr interessanten und abwechslungsreichen Vortrag. Eine Frage hat uns online erreicht und die Frage ging auf die Struktur der Laufgänge. Welche Empfehlungen ihr habt, jetzt stelle ich an dir, Stefan, du hast schon das Mikrofon. Sollte es Gummibeläge sein, soll es Beton sein, was ist das Beste für die Klaue oder sollte es eine Mischung sein, 50-50 zum Beispiel?
So, sehr gute Frage. Ja, die Frage wird in der Praxis bei unserer Beratungstätigkeit sehr oft gestellt. Sie wird entweder den Stallbauberatern oder auch uns als Klauenpfleger gestellt. Wie ich das eben schon genannt habe, ist es, man kann es nicht mit richtig und falsch beantworten. Aber ich denke immer, eine Kombination aus beiden, etwas hart, ordentlich vorbeugend, ein bisschen für infektiöse Krankheiten, hart ist, sind infektiöse Krankheiten leichter oder weniger. Vorhanden, aber auf der anderen Seite ist es doch wieder das Ding bevorzugt. Weiche Böden, das kommt ja von der Städte, von dem weichen Boden, deswegen auch den Wind, einen weichen Boden zur Verfügung stellen. Das ist eine Kombination aus beiden, sicherlich eine gute Lösung.
Also die 50-50-Variante ist so bevorzugt.